Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam ein Wort Gottes betrachten dürfen. Es wurde ja schon angekündigt vom Stefan, es geht weiter im Buch Hesekiel. Vor zwei Wochen haben wir erfahren, dass Hesekiel Priester war. Er wurde mit 30 Jahren eingesetzt. Das war damals das Alter, wo man Priester eingesetzt hat. Aber auch, so steht es ja am Anfang vom Hesekiel-Buch, er war im Exil. Er wurde weggeführt. Und dort im Exil bekam er neben dem Priesteramt auch die Berufung zum Propheten. Gott sprach ganz persönlich zu ihm. Wie? Dies wissen wir nicht, das wird uns nicht berichtet. Das ist öfters so im Alten Testament, wir wissen es einfach nicht, wie das geschehen ist. Eine Besonderheit bei seiner Berufung zum Propheten war, dass er das Wort Gottes essen sollte. Gott sagte zu ihm, iss diese Schriftrolle und dann geh und rede zum Hause Israel. Das Wort Gottes ganz in sich aufnehmen, das war sein Auftrag. Am letzten Sonntag ein weiteres Amt oder ein weiteren Auftrag kam von Gott dazu, du sollst Wächter über das Haus Israel sein. Und hier sehen wir schon in den ersten Kapitel, was jetzt ja heute auch weitergeht, Gott lässt die Israeliten nicht einfach ins Verderben laufen. Gott schickt sie nicht ins Exil, aber Gott sieht sich deshalb nicht zurück. Aus den Augen, aus den Sinn. Nein, Gott geht mit in die Verbannung. Denn heute in unserem Text geht dieses Rufen weiter, dieses Wachrütteln, dieses Werben für Gottes Weg. Unser Text, den ich jetzt gleich vorlese, besteht aus drei Teilen. Ein Wort an die Einwohner von Jerusalem, ein Lichtblick für die Verschleppten, kann man dann auch überschreiben, die große Sammelaktion Gottes beginnt. Und im dritten Teil, Gott ist am Ziel. Ich lese nun den Predigtext aus Hesekiel 11, die Verse 14 bis 21. Im Textplan ist zwar nur bis 20 angegeben, aber für mich gehört der Vers 21 auch dazu. Da empfing ich noch eine Botschaft vom Herrn. Er sprach zu mir, du Mensch, die Einwohner von Jerusalem sagen über deine Verwandten und Stammesbrüder und über alle Israeliten, die nach Babylon verschleppt worden sind, der Herr hat sie verstoßen. Darum gehört das Land nun uns. Denen, die so reden, sollst du ausrichten. So spricht Gott, der Herr. Es ist wahr. Ich habe sie weit weg zu anderen Völkern vertrieben und in vielen Ländern zerstreut. Sie leben fern von meinem Tempel, aber ich selbst bin ihnen in dieser kurzen Zeit zu einem Heiligtum geworden. Und ich, der Herr, werde sie auch wieder sammeln und sie aus all den Ländern zurückholen, in die sie verschleppt wurden. Dann gebe ich ihnen das Land Israel zurück. Wenn sie in ihre Heimat zurückkehren, werden sie jede Spur von dem abscheulichen Götzendienst beseitigen, den man dort trieb. Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, meine Gebote halten und sie befolgen. Sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott sein. Die aber, deren Herz an den widerlichen Götzen und Gebräuchen hängt, werde ich bestrafen. Alles, was sie getan haben, fällt auf sie zurück. Mein Wort gilt. In Lukas 12 wird uns berichtet, wie Jesus ein Gleichnis erzählt, bekannt als der reiche Kornbauer. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um uns vor zur hohen Sicherheit zu warnen. Was kann mir jetzt noch passieren, sagte der reiche Kornbauer. Die neu erbauten Scheunen sind voll, ja übervoll. Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Der reiche Kornbauer hat sich selbst auf die Schulter geklopft. Gut gemacht, sagt er zu sich selbst. Dankbarkeit, Fehlanzeige. Und Jesus sagt dazu, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat und vergisst den Schöpfer, von dem alles kommt. Jesus hat nichts gegen viele Güter, sondern nur, dass man den Schöpfer ganz schnell vergessen kann. Reichtum kann vergesslich machen, kann Selbstsicherheit hervorrufen. Ich habe es ja geschafft. Ach, was bin ich so gut. Die Einwohner von Jerusalem mussten sich auch so einiges anhören vom Propheten Hesekiel, oder besser gesagt, von Gott selbst. Er redet nicht aus sich selbst heraus, sondern gibt Gottes Wort weiter. Nicht alle wurden ja verschleppt. Einige blieben übrig in Jerusalem und die meinten, sie sind etwas Besseres. Wir sind bestimmt frömmer als die, die weggeführt wurden. Ihre Begründung war, wir sind ungestraft davongekommen. Wir haben einen Tempel, hier wohnt Gott und Gott wohnt nirgends anderes als in Jerusalem, ja, vielleicht noch in Israel, aber sonst kann das überhaupt nicht sein. Ja, die Einwohner von Jerusalem lebten in völliger Sicherheit. Was kann uns passieren? Ja, haben Sie gesehen? Denn Gott ist ja im Tempel. Gott ist ja dort. Dort kann man ihn finden. Merkt ihr, wo ihre Worte, ihre Gedanken über Gott hinzielen? Gott ist im Tempel. Nicht bei mir zu Hause, noch weniger in meinem Herzen. Stopp, sagt Gott, stopp. Ja, es ist wahr, dass ich deine Brüder und Verwandten in Exil geschickt habe. Aber ich habe sie nicht allein gelassen. Ich bin mit ihnen gegangen. Ja, Vers 16. Ich bin ihnen dort im Exil zum Heiligtum geworden. Jede Zusammenkunft, ob im Hauskreis, Hausgemeinde oder auch in einer größeren Versammlung, bin ich dabei. Nein, ich bin nicht nur im Tempel in Jerusalem zu finden, auch bei denen im Exil, weit weg von Jerusalem. Ich bin dort zu finden. Die zweite Anklage des Hesekiels: Wie lebt ihr eigentlich? Gute Frage. Wie lebt ihr eigentlich? Nach welchen Gesetzen lebt ihr? Gott machte ihnen Vorwürfe, dass sie fremdes Land einfach sich nahmen und für ihr eigenes machten. Die kommen ja sowieso nicht mehr zurück. Da können wir auch ihren Besitz nehmen und unter uns aufteilen. Sie waren sich so sicher, dass ihnen nichts passieren konnte, denn sie waren ja das auserwählte Volk. Wir waren nicht weggeführt. Da können wir auch ihren Besitz unter uns aufteilen. Ja, sie waren sich so sicher, dass nichts passieren konnte. Denn, wie gesagt, ich kann es wiederholen, sie waren ja das auserwählte Volk. Sie waren ja so fromm. Jesus musste sich auch so einiges anhören. Warum sollen wir dir glauben und nachfolgen? Ich nehme mal einen Dialog aus dem Johannesevangelium heraus. Sie, also die Zuhörer, antworteten und sprachen zu ihm, zu Jesus: Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder werdet, so tätet ihr auch Abrahams Werke, Taten. Auch Paulus später nimmt Stellung zu der Frage: Reicht es aus, Gott zu kennen oder zu sagen, ich bin ein Geschöpf Gottes? In Kolosser 1 um den Vers 16 herum kann man dies nachlesen. Hausaufgabe für euch. Nein, sagt die Bibel, es reicht nicht aus, nur Gottes Geschöpfe zu sein. Du musst auch Gottes Kind werden. Die Einwohner von Jerusalem meinten, wir gehören ja zum auserwählten Volk. Die Leute zur Zeit von Jesu beriefen sich auf Abraham. Heute sagen viele, ich bin noch getauft. Das reicht aus. Was bedarf es denn noch mehr? In jeder Zeit fehlte ihnen eines, der Glaube. Die ganz persönliche Verbindung zu Gott, zu Jesus. All denen, die ihn, also Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. 1. Johannes 1, 12. Was erstmal jetzt hier in diesem Vers so wunderbar klingt, ja, das ist es ja auch, steckt aber auch eine Gefahr drin, ist für uns Menschen oftmals ein Problem. Denn Glaube ist nicht messbar. Es gibt dafür keine Skala. Wie viel Glaube der ein oder der andere hat. Ja, wir sind es doch eigentlich gewöhnt, zu vergleichen. Typisch für unser Verhalten sehen wir in Vers 15 in unserem Text. Der Herr hat sie verstoßen. Der Herr hat sie verstoßen. Die können nicht fromm sein. So das Urteil. Dieser Glaube war bestimmt sehr klein. Ach, die hatten so einen ganz mickrigen Glauben gehabt. Hätte der sie nur genügend Glauben gehabt, dann wäre es ihm ihr nicht passiert. Die Krankheit wäre nicht gekommen, die miserable Situation, sie wäre nicht hineingekommen. Da muss doch was faul sein. Ich denke, und da möchte ich wirklich nur davor warnen, das ist eine ganz gefährliche Denkweise, hier Glauben an Skala anzulegen. Sehen wir uns mal als Beispiel den Paulus an. Er musste ins Gefängnis. Keine schöne Sache. Hat er jetzt einen zu kleinen Glauben? Oder war vielleicht sein Glaube zu groß? Der große Glaube muss erstmal gestutzt wieder werden, gebremst werden. Ja, was jetzt? Im Epheserbrief heißt es darum: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben, und nicht aus euch selbst, sondern Gottes Gabe ist es. Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Nicht wir haben den Glauben erarbeitet oder verdient. Es ist ein Geschenk Gottes an uns, ganz unverdient. Und das nennt die Bibel Gnade. Und mit diesem Geschenk sollen wir treu umgehen und auf uns sehen und nicht auf den Nächsten. Der reiche Kornbauer und die Einwohner von Jerusalem dachten, ja, sie hätten Gott in der Hosentasche, ich sag's mal so plump. Sie könnten über Gott verfügen. Ja, Gott ist im Tempel. Ja, ganz begeistert haben sie davon geredet, Gott ist im Tempel. Aber bitte bleib auch dort. Jesus, Gott, Jesus, möchte nicht in der Hosentasche sein, sondern im Herzen. Und das ist die zentrale Aussage im zweiten Teil unseres Textes. Jesus im Herzen haben. Gott sagt durch den Propheten Hesekiel, dass das Exil ein Ende haben wird und sie in ihre Heimat zurück dürfen. Auffallend dabei ist in unserem Text, dass Gott jeweils der Handelnde ist. Ja, Vers 17, ich werde sie sammeln. Vers 19, ich werde ihnen ein neues Herz geben. Hier muss ich jetzt etwas einschieben, um den weiteren Text besser zu verstehen. Denn wir werden jetzt größere Zeitsprünge machen müssen. Im ersten Teil von unserem Predigtext, ja, die Verse 14 bis 16, ging es um die Einwohner von Jerusalem und es war punktgenau, war zeitlich gut einzuordnen. Im zweiten Teil, jetzt ab dem Vers 17, sieht der Prophet drei Ereignisse in der Zukunft, die zeitlich sehr weit auseinander liegen. Zwei von diesen Ereignissen sind schon geschehen. Das dritte steht auch für uns noch aus. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das uns vielleicht ein klein bisschen helfen soll, ja, das besser zu verstehen. Hesekiel sieht nur die Bergspitzen, nur die Gipfel, nicht die Täler, nicht die Zwischenräume. Er sieht nur Ereignisse. Das finden wir bei vielen, ja, bei fast jedem Propheten, dass der Blick der Geschehnisse, die sie voraussagen, oft zeitlich weit auseinander liegen. Denken wir mal an, zum Beispiel an Jesaja 53. Jesu Leiden für uns, dort beschrieben, er war der Allerverachteste und Unwerteste. Was sagten die Leute damals? Jesaja, was erzählst du da? Das soll der Retter sein? Der Messias sein? Konnte sich zur Zeit Jesaja niemand vorstellen. Das muss so etwas Königliches sein. Allerverachteste. Ich werde sie wieder sammeln. Erstes Ereignis. Ja, das geschah schon im Jahr 539 vor Christus. Da wurden die ersten Juden erlaubt, wieder in ihre Heimat zu ziehen. Ja, nachzulesen, Nehemia, Esra, da ist es wunderbar beschrieben. Aber bis alle wieder daheim waren, dauerte es doch noch einige Zeit. Damit war aber die Sammlung nicht abgeschlossen. Die Sammlung, die hier Gott im Sinn hat, geht bis heute und endet erst mit der neuen Welt, mit dem neuen Jerusalem, das in Offenbarung 21 beschrieben ist. Dazu gibt es erst das Ende. Aber dazu einige Worte nachher, wenn wir den Vers 20 ansehen. Ach, der Auftrag von Jesus war ein Sammeln. Gott macht uns zu Schafen und sammelt seine Herde durch den guten Hirten, durch Jesus. Dies ist in einem Satz zusammengefasst, was in Johannes 10 steht und wo der Auftrag ist. Er soll sammeln, soll rufen. Auch die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 gehört zu der Sammelaktion Gottes. Aber es ist immer noch nicht vorbei. Bis heute sammelt, rettet Gott. Und nach der Zurückführung aus dem Exil musste Gott feststellen, viel hat sich bei den Israeliten nicht verändert. Kein Umdenken. Das Herz war immer noch versteinert. Da sagte Gott zu sich selbst, ich warte erst gar nicht darauf, dass sich jemand ändert. Ich werde es selbst in die Hand nehmen. Wie groß muss die Liebe Gottes sein, um diesen Weg zu gehen? Er wurde x-mal enttäuscht. Immer wieder hat er seinem Volk Wege aufgezeigt, die ihnen helfen sollen, hat sie wunderbar gerettet und ihnen immer wieder die Chance gegeben, dass sie ihn als Gott erkennen. Nein, nichts. Sie liefen anderen Göttern nach. Und Gott sagt jetzt ganz liebevoll, ich werde sie wieder sammeln, ja noch mehr. Sie werden sich nicht ändern. Das muss ich tun. Welch ein Gott. Welch ein Gott. Nun sind alle ganz gespannt im Himmel. Wie wird er wohl dies anstellen? Ja, die Himmelsgeschöpfe haben schon ja auch ihre Lauscher. Haben ja auch mitbekommen das Gespräch zwischen Gott und Hesekiel. Und auf einmal, ja, wie sieht die Rettungstat Gottes für uns Menschen aus? Und was sagt Gott? Ich brauche eine Frau. Boah, die Himmelsgeschöpfe sind ganz fassungslos. Gott braucht eine Frau? Gabriel, du gehst auf die Erde und suchst mir eine Maria. Die Lösung liegt ganz allein bei Jesus. Ganz klein kommt er, der Gottessohn, und beginnt die Rettungstat Gottes. Sie endet am Kreuz und mit der Auferstehung. Und nach Himmelfahrt kommt Pfingsten und der Geist ist für alle da, was Hesekiel angekündigt hat. Er lässt uns nicht alleine. Jesus sagt, ich lasst euch nicht alleine. Gott sagt in unserem Text, ich lasse euch nicht alleine. Gott, Jesus, ist da. Gott hatte ein Einsehen und war sich sicher, ja, der Mensch kann nur noch durch Jesus gerettet und geändert werden. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wie sieht nun das neue Herz aus? Hat es Auswirkungen auf unser Umfeld? Hat es Auswirkungen in unserem Leben? Da brauchen wir nur mal so zwei verliebte Menschen ansehen. Ja, man kann es ja schon recht spüren, vielleicht sogar auch sehen. Ja, da funkt es, auch ohne Wunderkerzen. Die brauchen die zwei gar nicht. Das Feuerwerk kommt von innen heraus. Ja, schreibt uns Paulus, der Geist Jesu wirkt in uns und, da habe ich selber schlucken müssen, und bringt nur Gutes hervor. In Galater 5, Vers 22 und 23 lesen wir, ja, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, was er gemacht ist. Liebe, Freude, Freundlichkeit, Treue, ist eine ganze Liste, was er in uns ändert. Und noch ein weiteres, was jetzt hier in dieser Aufzählung nicht ist, aber in anderen Stellen, was der Geist in uns auch bewirkt, Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber Gott. Wir würden das immer wieder vergessen. Wir würden das einfach irgendwann sausen lassen, die Dankbarkeit. So schreibt Paulus den Kolossern und alles, was er tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn, Jesus, und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Es wäre natürlich jetzt hier sehr, sehr viel zu sagen über den Heiligen Geist, über das Wirken des Heiligen Geistes. Und da muss ich euch jetzt ein bisschen gedulden. Wir müssen um Geduld bitten, aber nur bis zum 15. Juni. Hier beginnen die Bibel intensivabende über den Heiligen Geist. Jochen König wird an drei Abenden, hat viel mehr Zeit wie ich heute Morgen, ja, an drei Abenden dies ausführlich entfalten, dieses Wirken des Heiligen Geistes. Was uns aber diese kurze Betrachtung lehrt, wir sind es nicht. Wir können keine Herzen ändern, es kann nur Jesus durch seinen Geist. Nun wird der eine oder andere denken, oh, da fehlt aber noch einiges bei mir. Könnt ihr euch beruhigen, bei mir auch. Ja, das ist ja ein Wachstumsprozess. Das endet auch nicht mit dem 105. Geburtstag. Es endet erst, wenn wir bei Jesus in der Ewigkeit sind oder wenn er wiederkommt. Dritter und letzter Teil unseres Textes, Vers 20. Vers 20, die große Vorschau des Hesekiels. Hesekiel blickt hier schon weit hinaus auf das neue Jerusalem am Ende der Zeiten. In Offenbarung 21 steht, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. In beiden Versen, bei uns in dem Predigtext, Vers 20 und in Offenbarung 21, wird berichtet, dass es dann nur noch ein Volk gibt. Ein Volk für alle. Und sie werden Gott anerkennen. Dies steht noch aus. Dies ist aber eine wunderbare Trost und eine verheißungsvolle Zukunft. Nicht das Chaos gewinnt am Ende, sondern Jesus ist und bleibt der Sieger. Dann hat die Sammelaktion Gottes ein Ende. Er ist am Ziel mit uns und seiner Welt. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Ob wir das so singen, weiß ich nicht. Ja? Ist auch nur eine Vorschau von mir. Aber dann werden alle von Herzen singen und es wird kein Aber, keine Frage dann übrig bleiben. Dann herrscht er vollständig. Jetzt könnte der Schluss und das Amen kommen. Aber da wäre noch der Vers 21. Und dies soll nicht verschwiegen werden. Vers 21. Die aber, deren Herz an die widerlichen Götzen und Gebräuchen hängt, werde ich bestrafen. Alles, was sie getan haben, fällt auf sie zurück. Mein Wort gilt. Nach den verheißungsvollen Worten zuvor, jetzt wieder ein Gerichtswort. Ich denke, dass das zu einem Wächter, jetzt bleibe ich mal an dem Bild und dem Ausdruck, was wir ja letzten Sonntag dazu gehört haben, dazu. Denn Gottes Wort zeigt uns den ganzen Weg, den wir gehen können. Auch das Angebot ablehnen zu können. Das heißt, man muss sich nicht für Jesus entscheiden. Er lässt es offen, ob wir ihm nachfolgen wollen oder nicht. Wir sind keine Marionetten. Er hat uns einen freien Willen geschenkt. Nur, und das muss dann auch gesagt werden, und das steht letzten Sonntag und heute auch in unserem Text, nur die Verantwortung müssen wir dann auch tragen. Der Schreiber des Hebräerbriefes, ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade mit dem Tagestextplan im Hebräerbrief und da war ja letzt zu lesen, Hebräer 6, da wurde ja das als Thema aufgegriffen. Ich möchte jetzt die Verse auch aus Zeitgründen gar nicht lesen, aber die Bibel spricht schon offen darüber, dass es auch eine Ablehnung geben kann. Die Hebräer 6, diese Verse in Hebräer 6 sind sehr ähnlich, was wir am letzten Sonntag, Hesekiel 3, Vers 20, gehört und gelesen haben. Es gibt eine freie Entscheidung, auch gegen Jesus. Es muss niemand den guten Hirten folgen. Aber, und das sagt die Schrift und die Bibel ganz eindeutig, er ist der einzige Weg zum Ziel, zur Rettung. Wir werden gleich das Lied »Ein neues Herz« singen. Darin heißt es, Gott schenkt uns ein neues Herz. Ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt uns einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit. Eine wunderbare Zusammenfassung unseres Bibeltextes für heute. Amen. Bevor wir dieses Lied jetzt dann singen, möchte ich den Predigtteil mit einem Gebet abschließen. Danke, Vater, für die Sammelaktion, die du vor langer, langer Zeit gestartet hast. In Jesus ist sie fortgesetzt worden und auch heute rufst du. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Dein Angebot heißt, ich mache in dir alles neu. Vielen Dank dafür. Und mit dieser Gewissheit, dass du alles machst, dass du alles machst, dürfen wir getrost in die neue Woche gehen. Danke, Herr Jesus. Amen.